Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast rund um alle Aspekte der additiven Fertigung. Egal, ob du neu mit 3D-Druck beginnst oder erfahrener Anwender bist oder durchaus 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant. Weil hier geht es nicht nur darum, einen 3D-Drucker einfach nur zu besitzen, sondern ihn wirtschaftlich und sinnvoll im Unternehmen auch einzusetzen. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, denn heute sprechen wir über eine Technologie, die viele noch belächeln, obwohl sie in den Produktentwicklungen ein enormes Potenzial entfalten kann. Und die Rede ist vor allem vom manuellen Spritzguss. Das hat also heute weniger mit 3D-Druck zu tun, sondern eher mit dem Thema manuellen Spritzguss. Und viele nennen das Gerät gerne die Spätzlespresse, da kommen wir nachher noch kurz drauf. Aber wenn man einmal verstanden hat, was man da wirklich damit machen kann und vor allem in Kombination mit 3D-gedruckten Formen, dann merkt man ganz schnell, hier entsteht eine völlig neue Geschwindigkeit in der Produktentwicklung und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Bei mir ist Udo Eckelhoff, er ist Spezialist im manuellen Spritzguss und exklusiver Systempartner von Holymaker in Deutschland und Österreich. Udo, ich freue mich richtig, dass du heute da bist. Stell dich doch bitte kurz vor und vor allem bitte erzähle uns mal ganz kurz, was ist der Holymaker und was ist er nicht?
Ja, mein lieber Johannes, ich danke dir vielmals für die Möglichkeit hier an deinem Podcast, der scheinbar sehr erfolgreich ist und teilhaben darf. Begrüße natürlich auch die Teilnehmer und freue mich, dass ich hier ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern darf. Also zu meiner Vorstellung, ich bin Diplom-Holzwirt, schon reiferes Semester, habe bisher in technischen Beratungsprojekten gearbeitet und dabei auch ein eigenes Material patentiert. Das ist das Ethical Plastics, bestehend aus Proteinen und Hämoglobin, ein absolut biobasierter Werkstoff. Und bei der Entwicklung benötigte ich dringend ein kleines, aber nicht allzu aufwendiges Gerät, womit ich Zugstäbe herstellen konnte. Und da stieß ich auf den Holymaker, der eben auch in verschiedenen Temperaturbereichen die Materialien in einen Zugstab spritzen kann. Und das habe ich dann einfach genutzt und dabei festgestellt, nachdem das Patent angemeldet und heute ist gerade die Zulassung gekommen, nachdem ich dann festgestellt habe, das ist ein super Gerät, habe ich gesagt, ey, da ich Marketingmensch bin, das könnte ich eigentlich auch anbringen, zumal ich im Innonet Kunststoff tätig war und dort sehr viele Spritzgießer und auch 3D-Drucker im Mitgliederkreis hatte, habe ich gesagt, das werde ich mal in Deutschland vertreiben. So dass ich seit 2023 das erste Mal auf der K-Messe mit der Firma Holymaker aus Frankreich ausgestellt habe, beziehungsweise die haben ausgestellt und ich war einfach beratend dann zunächst mal tätig. Und seitdem hat mich dieses Projekt so angefressen, dass ich das einfach weitermachen will und auch weitergemacht habe und in Deutschland und Österreich sehr erfolgreich damit bin. Bin ich sehr stolz drauf. Also kurz zu Holymaker. Holymaker ist eine manuelle Kolbenspritzmaschine, die also nicht über Hydraulik angetrieben wird, sondern einfach im Kolben. Sie besteht aus der Heizkammer, die bei der großen Maschine 38 Kubikzentimeter Masse einschmelzen kann, bei der kleinen Maschine 16 Kubikzentimeter einschmelzen kann. Mehr können die beiden Maschinen nicht. Beide können Temperaturen bis 320 Grad aufheizen. Das heißt, wir können also auch schon Hochleistungskunststoffe bis zu diesem 320 Grad einschmelzen, aber auch Kunststoffe, die gefüllt sind mit Carbonfaser, mit Glasfaser, mit was auch immer, bis 30-40%. Da ist dann die weiche Grenze, wie ist die Fließfähigkeit des Materials bei der zuständigen Temperatur, wie lang sind die Fließwege, all solche Sachen, da kommen wir später noch drauf zu. Also, man hat also mit diesen Geräten eine wirkliche Spritzgießmaschine für den technischen Spritzguss, die man auf dem Schreibtisch bedienen kann. Das heißt, jeder Entwickler kann das Ding einsetzen und in kürzester Zeit seine Entwicklungsergebnisse haben und dann die Entwicklungsschleifen beginnen. Auch dazu kommen wir später noch. Der Fokus dieser Geräte liegt also nicht auf dem Spätzlepressen, wie du vorhin eingangs gesagt hast, sondern liegt eindeutig in der Vorentwicklung. Und zwar Vorentwicklung bei Kunststoffprodukten, die eben in diesen Größenordnungen und in diesen Temperaturstufen auftreten. Und das ist, sagen wir mal, Größenordnung 50, 60, 70% der Kunststoffteile, die da sind. Wir können also keinen großen Automotive-Spoiler spritzen, aber alles, was in dem Bereich läuft, kriegen wir hin. Und vielleicht noch ergänzend hinzu zu den Temperaturen im Sommer, also Sommer 26, kommt eine auf basierend der 38 Kubikzentimeter Presse eine 500 Hochtemperaturpresse heraus, die schon getestet ist, die jetzt in der Patentphase ist und wird Mitte Sommer oder Anfang Sommer wird sie herauskommen und zum Verkauf stehen. Und dann können wir auch wirkliche Hochleistungskunststoffe wie PEEK verarbeiten und einspritzen. Zweiter Schwerpunkt der Geräte ist das Prototyping. Das heißt, ein Prototyp, und da kriegen wir sehr viele Anfragen, können Sie uns nicht mal ein Prototyp geschwind spritzen? Klar kann man das machen, aber man muss natürlich ein Werkzeug haben. Im Gegensatz zum 3D-Druck brauchen wir eine Form, wo wir einspritzen können. Und die Entwicklung dieser Form, und das wird jetzt auch Thema unseres weiteren Podcasts sein, das ist eigentlich der Knackpunkt. Dieser Zwischensprung zwischen oder die Lücke zwischen Formherstellung und 3D-Druck, die werden wir dann noch im Einzelnen bearbeiten. Und ein weiterer Fokus liegt auf Kleinteile. Also wir machen nicht auf Kleinteilen, auf Kleinserien oder Prototyping. Wir können und wollen nicht in die Mittelserie gehen, wo wir 100, 200, 300, 500 Teile machen. Das macht mit dem Holy Maker keinen Sinn. Dann geht man lieber auf die nächste Stufe und zu denen sind wir tatsächlich keine Konkurrenz. Ob das jetzt eine Boy ist, ob das eine Babyplast ist, ob das dann die größeren Maschinen von Aarbog oder Engel sind. Da sind wir keinesfalls Konkurrenz, sondern wir sind ausschließlich Prototyping, Kleinserie bis 5 bis maximal 50 Stück. Dann hat man auch keine Lust mehr, weil einem dann der Arm wehtut. Und die Vorentwicklung. Das ist unser Fokus unserer Geräte. Übrigens, Holy Maker ist eine Namenszusammensetzung des französischen Herstellers, der sagte, Holy kommt, also es schreibt sich nicht mit 2L, sondern nur mit Holi, kommt von Holismus, also die ganzheitliche Betrachtung eines Prozesses, eines Verfahrens und Maker eben, dass man es etwas macht. Und genau das ist auch das, was den Erfolg unserer Geräte so ausmacht, dass man auf der einen Seite tatsächlich einen Prozess beobachten kann und ihn selbst durchführen. Das klingt im Augenblick so ein bisschen lächerlich, aber wenn der Entwicklungsingenieur, der an seinem Schreibtisch sitzt und eine Idee hat, dieses selbst herstellen kann, dann lernt er in dieser ersten Schleife sehr viel hinsichtlich seiner Konstruktionsverbesserung, hinsichtlich seiner Performance des Werkstücks. So, das war ein kleiner Exkurs zu dem, warum wir Holy Maker heißen.
Das ist mega interessant, was du gerade erzählst, um dieses ganze Thema besser sozusagen zusammenzusetzen, weil ich wollte dich auch fragen, was Holy Maker noch genau bedeutet. Und was du auch sagst, man kann mal eben schnell was machen und man hat ein Originalmaterial. Wenn man aber die richtigen Themen dazwischendrin auch verstanden hat, da gehen wir jetzt im Podcast gleich dann noch die einzelnen Punkte richtig durch. Die nächste Frage, die ich jetzt habe, ist, warum ist denn dieses Thema manueller Spritzguss erstens so unbekannt? Und was wird dabei so unterschätzt? Ich habe es persönlich auch unterschätzt, als ich dich damals auf der Messe getroffen habe und ich habe dann selber zwei Bauteile hergestellt, direkt auf der Messe, habe mich dann auch richtig gefreut. Aber was ist so unbekannt? Warum ist es so unterschätzt? Und warum ist das Thema gerade im Zusammenhang mit dem 3D-Druck so relevant?
Ja, das ist für mich relativ einfach zu beantworten. Für die Akteure wie zum Beispiel die Spritzgießer und die 3D-Druck-Nerds, sage ich jetzt mal frecherweise. Und ich komme auch nachher noch dazu, warum ich die 3D-Druckleute Nerds nenne. Dass diese beiden Akteure der Kunststoff sich überhaupt nicht verstehen oder nicht verstehen können. Die 3D-Druckleute müssen, weil diese Technologie ganz neu ist, oder ganz neu ist sie jetzt nicht mehr, aber sich ständig und dynamisch weiterentwickelt, müssen die ständig auf der Hut sein, dass sie alles richtig machen, beziehungsweise alles auch richtig verstehen, der neuen Maschinengeneration, der neuen Materialien, der neuen Anwendungstechniken. Deswegen müssen die Nerds sein, die können gar nicht anders. Aber sie haben mit dem Werkzeugbau, was der Spritzgießer ja von der Pike auf gelernt hat und seit, ich will nicht sagen Jahrhunderten, aber Jahrzehnten anwendet, das heißt, er weiß, wie ein Werkzeug auszusehen hat, welche Fehler man dabei machen kann. Diese beiden Welten prallen hier aufeinander oder beziehungsweise leben nebeneinander her. Und der Holy Maker ist hier genau die Brücke zwischen diesen beiden. Also, idealerweise haben wir einen alten Hasen des Werkzeugbaus und ein Nerd aus dem 3D-Druck, insbesondere im Hinblick auf 3D-gedruckte Formen. Und das ist die ideale Kombination und ein Ökosystem, was tatsächlich in dieser Entwicklungsphase eines Produkts unbedingt notwendig ist. Die industriellen Spritzgussmaschinen sind natürlich wesentlich größer, können wesentlich mehr, aber man kann es eben nicht selber machen und nicht selber ausprobieren und selbst und die Fehler, die man macht, sind dort sehr teuer, weil man eben die Maschine mal reinigen muss, weil man einen riesen Spritzkuchen ausspritzt. Und ich zeige mal nachher einen Spritzkuchen von uns. Wenn wir Materialwechsel machen, sieht der ungefähr so aus. Bei einer Arburg ist das so ein Apparat mit mehreren 20, 30, 50 Kilo, sodass man also da keinerlei Vergleich hat. Auch hinsichtlich des Spritzdruckes und der Spritzgeschwindigkeit sind wir natürlich wahnsinnig unterschieden. Und daher macht auch die Anwendung von 3D-gedruckten Formen mit uns mehr Sinn, als zunächst mal gleich mit einer Spritzgießmaschine zu arbeiten. Warum? Der Einspritzdruck ist bei einer normalen Baby Plastboy oder auch Engel oder Arburg, da reden wir von mehreren 100 Bar Einspritzdruck. Warum? Um schnell ins Bauteil zu kommen. So, da haben wir beim schnellen ins Bauteil geraten, haben wir Abrasion an den Einspritzstellen, je nachdem, ob man ein abrasives Material hat. Bei uns arbeiten wir mit 100 bei der kleinen, 200 bei der großen, abhängig von der Kraft, mit der man einspritzt, und du hast es selbst probiert, sodass dort diese Faktoren des Abriebs oder des Verschleißes und des Explodierens, sagen wir mal, des Werkzeugs bei uns im Prinzip gar keine Rolle spielen. Aber das Ergebnis, was wir dann erzielen, ist tatsächlich ein hundertprozentiges Spritzgussteil ganz nah an der Serie. Das heißt, da braucht man, wenn man das Spritzgussteil fertig hat, zur Serie gar nicht mehr viel machen. Also dieser Ausdruck Spätzlepress, um darauf noch mal ganz kurz zurückzukommen, ist entstanden ganz am Anfang meiner Aktivitäten, Marketingaktivitäten, aber mittlerweile sind wir auch durch unsere Referentenliste, die mittlerweile 300, 330 Geräte in Deutschland und Österreich sind. Weltweit weiß ich es nicht, da hält sich Holimirka sehr bedeckt, aber das werden vielleicht 4.000, 5.000 Geräte sein. Sind wir gerade hinsichtlich der Zusammensetzung dort doch ein ernstzunehmendes Bindeglied zwischen diesen beiden Technologien, 3D-Druck und alteingesessenem Spritzguss. So, durch die Maschine entsteht ganz neue Möglichkeit, indem man eben 3D-gedruckte Werkzeuge einfach, schnell und kostengünstig verwenden kann. Wenn wir bei einer normalen Spritzgießmaschine ein Werkzeug brauchen mit Auswerfern, hydraulischer Steuerung, hydraulischer Kühleinrichtung, Dings hin und her, sind wir schnell mal bei ein paar tausend Euro. Bei uns reden wir von weit unter 70 €, je nach Bauteilgröße natürlich. So, das war nur kurz die Ausführung zu, warum es 3D-Druck, warum der 3D-Druck und der Spritzguss diese Brücke noch nicht gesehen haben. Ich hoffe, dass unser Podcast dazu auch ein wenig beiträgt.
Ja, absolut, absolut. Ich glaube, bei den vielen ist es nur 3D-Druck oder eine große Spritzgussmaschine. Wenn man vor so einer Maschine steht, man weiß, die muss sich aufheizen, man muss einen Termin planen, damit man auf die Maschine drauf kann. Man braucht eine Form, die muss was aushalten. Da müssen zwei, drei Leute dabei sein, die dann die Maschine bedienen. Und dann sind da mal schnell 5, 6 Stunden rum und man hat dann 20 Teile, wenn die 20 Teile überhaupt was geworden sind. Danach muss man auch noch viel nacharbeiten, weil man die Maschine ja auch wieder in den Ursprungszustand zurücksetzen muss. Ich glaube, da waren ganz viele Punkte gerade auch dabei, wo du sagst, da hat es ein bisschen, ich sag mal, da hat es die ein oder andere mentale Blockade rausgenommen. Aber ich möchte noch mal ein bisschen tiefer gehen. Was verstehen denn die Leute am manuellen Spritzguss so gar nicht, ne? Weil ich kann mir durchaus vorstellen, da gibt es noch viele Vorbehalte und so viele Einwände, was die Leute dort haben, ne?
Ja, das ist richtig und das Entscheidende und das ist das, was ich auch immer auf den Messen oder in meinen Verkaufsgesprächen oder Beratungsgesprächen anbringe. Der manuelle Spritzguss ist im Prinzip die Vorstufe der Serienfertigung. Die Geräte von Holymaker sind sowas von einfach zu bedienen und sowas von einfach aufgebaut, dass man an den Dingern eigentlich nichts mehr weiterentwickeln kann. Und ich sage ja immer, das sieht man hier hinten auch, sind Sie an Innovationen interessiert? Das kann nicht der Holymaker, aber mit dem Holymaker in ein innovatives Werkzeug einspritzen. Das ist unser Vorteil. Das bedeutet aber auch im Klartext, das Werkzeug muss entsprechend der herkömmlichen und bestätigten und erfahrenen Parametern aufgebaut sein. Man kann nicht sagen, ich mache mal eben ein Werkzeug und spritze dann ein. Das funktioniert, aber es kann sein, dass du das Bauteil nicht rauskriegst. Es kann sein, dass die Oberfläche nicht stimmt. Da können 1000 Fehler passieren. Die Maschine kann es. Wer es nicht kann, gegebenenfalls ist das Werkzeug. Das heißt, wenn das Werkzeug ordentlich gearbeitet ist, dann kriegen wir auch ein spritzgegossenes Bauteil. Und das ist vielleicht die Verständnisfrage. Die Leute sagen, ja, das ist doch ganz einfach. Ja, ja, die Maschine ist ganz einfach. Aber das Werkzeug, da entsteht die Innovation. Und genau hier ist wiederum die Brücke zum 3D-Druck. Wenn wir es schaffen, einen Werkzeugbauer an den 3D-Druck ranzubringen und ihm sagen, pass mal auf, das sind die normalen Parameter, die du beachten musst. Und er kriegt dann ganz viele Hinweise von uns, was alles zu beachten ist. Aber umsetzen können wir das nicht. Weil das Werkzeug muss der Kunde bauen oder baut bei uns der Kunde. Wir haben ein paar Standardwerkzeuge, aber insbesondere die 3D-Werkzeuge, die in der Entwicklung sind, stehen meistens unter NDA, also Geheimhaltungsvereinbarung, oder sind eben noch nicht spruchreif oder wie auch immer. Das heißt, der Kunde macht bei uns die Werkzeuge selber und da muss man ihn an die Hand nehmen und sagen, pass mal auf, das sind die Tipps, die wir haben. Geh zu dem Druckerhersteller und mach es oder geh zu dem Werkzeugbauer und lass es dir entwickeln. Und genau das ist die Lücke, die wir versuchen auszuschließen. Das zweite Missverständnis, das immer wieder auftritt, die Leute kommen und fragen, ja, wie viel könnt ihr denn machen in der Stunde? Wie viele Teile? Dann fällt bei mir schon immer so ein bisschen der Unterkiefer runter, weil wir keine Taktzeit haben. Wir wollen ordentliche Bauteile entstehen lassen, die dem Serienprodukt ganz nah sind, aber die Zeit, wie lange dafür brauchen, ist völlig unerheblich. Und jetzt wieder auf den 3D-Druck. Beim 3D-Druck braucht es viel länger, bis das Material, was wir eingespritzt haben, aushärtet. Logisch, weil die Wärme nicht raus kann. Aber wir kriegen dort ein sauberes und fertiges, spritzgegossenes Bauteil heraus. Wir wollen nicht Taktzeit machen. Wir wollen die Erkenntnisgeschwindigkeit erhöhen. Das heißt, wir haben in wenigen Entwicklungsschleifen, wissen wir, wie das Bauteil zu formen ist oder zu konstruieren ist und können dann den nächsten Schritt nach der Vorentwicklung für dieses Bauteil gehen, haben aber die Grundfehler, die möglicherweise schon entstanden sein können, völlig eliminiert und gehen dann in ein teureres Werkzeug, schon mit der Sicherheit, aha, jetzt wissen wir, wie es geht, jetzt können wir es machen.
Ist super spannend, was du gerade erzählt hast bezüglich der Taktzeit, ja, dass die dann kommen und sagen, wie viel kann ich da in der Minute oder in der Stunde dann machen? Dabei geht es gar nicht darum, sondern es geht einfach nur, 20 Teile zu haben, die auszuprobieren mit Originalmaterial, mit dem Serienmaterial, was man hat, um dann später zu sagen, man geht auf die Spritzgussmaschine. Jetzt hast du vorhin auch gesagt, du bist ziemlich oft auf Messen und ich habe dich auch auf der Messe damals getroffen. Einerseits bei dem InnoNet Kunststoffforum damals, das war 2023, habe ich dich gesehen, und jetzt erst vor kurzem in Ulm auf der KPA-Messe. Und da zeigst du ja den Holymaker auch live. Und ich habe ja auch hier ein, zwei Bauteile liegen und durfte mir selber was auf der Messe produzieren. Das war richtig, richtig klasse. Welche Fragen werden dir denn dort immer wieder gestellt, wenn du auf der Messe bist, bei denen du merkst, sagen wir mal, der hat jetzt noch eine mentale Blockade, aber wenn er die löst, dann hat er manuellen Spritzguss auch verstanden.
Ja, also eine ganz wichtige Frage ist immer, ja, wie groß kann das Bauteil sein? Da sage ich, naja, wir haben 16 Kubik bei der kleinen und 38 bei der großen. Wie Sie diese Kubikzentimeter jetzt in Ihrem Bauteil verteilen, das heißt, wenn Sie eine ganz dünne Wandstärke machen, dann können Sie mit 38 Kubikzentimeter so einen Würfel drucken, spritzen. Das ist aber nicht möglich, weil wir ja auch den Fließweg, und da kommen wir hinterher, glaube ich, noch dazu, den Fließweg, die Wandstärke und die Materialviskosität beachten müssen. Wir haben halt nur einen manuellen Druck zur Verfügung und wir haben nur eine 3 bzw. 5 mm Durchmesser Einspritzdüse und die müssen wir über den gesamten Fließweg, über die Wandstärke des Bauteils und mit der Materialviskosität des Materials hineinbringen. Das ist für mich eine weiche Grenze, die die der Entwickler ausprobieren muss, und nach dem fünften, sechsten Bauteil, was er konstruiert hat, weiß er, aha, da kommen wir mit dem Holy Maker nicht weiter, da müssen wir dann schon den nächsten Schritt gehen. Aber er hat zumindest mal einen Anhaltspunkt, wo es hingehen könnte, wenn die Vorentwicklung dann da aufhören sollte, weil die Wandstärke zu eng ist. Ich hatte zum Beispiel eine Anfrage, da ging es um eine Magnetspule. Diese Magnetspule war ein siebenteiliges 3D gedrucktes Werkzeug, das heißt sechs 3D gedruckte Teile und ein Metallstift in der Mitte, um das Loch sozusagen der Spule zu generieren. Die Flügelchen an dieser Magnetspule hatten 0,2 mm Dicke, das waren glaube ich vier oder fünf solche Flügelchen um die Peripherie dieses Bauteils herum. Zum Entformen brauchten wir eben die sechs Einzelteile der 3D gedruckten Teile. Das 3D gedruckte Form, die hat dann mit dem PA6 gefüllt mit 30% Glasfaser, das war das Zielmaterial, fünf Schuss gehalten. Der fünfte Schuss, der vierte und fünfte Schuss, die waren dann perfekt. Nach dem fünften Schuss oder während des fünften Schusses ist es explodiert, also explodiert, ist es kaputt gegangen. Dem Kunden war das wurscht, er hatte ein konkretes Bauteil, weil der brauchte halt nur 50 Stück davon. Da hat er gesagt, das reicht mir, ich mache das jetzt in Aluminium, das Werkzeug, und dann kann ich 50, 100, 500, 300 Stück oder wie auch immer damit herstellen. Das heißt, die Entwicklungsschleife ist für ihn ganz klar gewesen. Für seine Serienprodukte, die aber nur 50 Stück benötigten, kann er das in einem Serienwerkzeug, sprich Stahl oder Aluminium, herstellen mit dem Holy Maker.
Was ist noch so eine Frage, was immer wieder noch kommt? Hast du noch ein, zwei oder so?
Ja, also die Taktzeit haben wir ja besprochen. Also Taktzeit ist für mich so ein bisschen ein Reizwort, hatte ich vorhin schon erwähnt, weil wir machen Entwicklungshelfer. Wir sind Entwicklungshelfer, aber keine Produzenten. Also wir produzieren keine Serienteile oder auch keine Kleinserienteile. Natürlich können wir das, aber das ist doch sehr anstrengend. Und ja, dafür ist die Maschine ausgelegt, aber dafür ist die Maschine nicht unbedingt prädestiniert. Dann kommt noch oft die Frage, wenn man die Geräte so auf unserem Ausstellungstisch sieht, ja, was muss ich noch dazu kaufen? Da sage ich, naja, die Maschine kommt in einer Box, die große in einer Holzbox und die kleine in einem Karton. Da ist alles drin, was Sie brauchen. Einschließlich eines Aluminium-Musterwerkzeuges, einschließlich zwei verschiedenen Granulatsäckchen, einschließlich der Steuerung, einschließlich der Reinigungsgeschichten, einschließlich der Brille, einschließlich der Thermohandschuhe. Müssen wir auch so mitliefern, damit das CE-Zeichen erhalten bleibt. Das heißt, du kannst die Maschine tatsächlich auspacken, auf den Schreibtisch stellen, einstecken und kannst sofort, ohne irgendwas weiteres, also du brauchst nichts mehr dazu, loslegen und deine ersten Kreisel oder Karabinerhaken, das eine kommt mit dem Karabinerhaken, das andere mit dem Kreiselwerkzeug, mit, und dann braucht man nichts. Und nach fünf Schuss weiß man dann, ah, so geht das. Also man hat eine ganz steile Lernkurve, ohne sich da lange einarbeiten zu müssen. Das kann jeder Laborant oder jeder Techniker oder jeder Ingenieur, der kann damit arbeiten. Also diese Frage ist auch so ein bisschen, kommt immer wieder vor. Natürlich, wenn man jetzt Hochleistungskunststoffe verarbeitet, kann man eine Werkzeugheizung dazu nehmen. Das heißt, wir haben Werkzeugheizung, wir haben verschiedene Standardwerkzeuge wie Zugstab, wie Treppenwerkzeug, wie Rheologiewerkzeug in Aluminium. Die können wir mitliefern. Aber brauchen tust du sie erstmal nicht. Es kommt auf deine Anforderungen an, was du nachher brauchen willst. Die einzige Anforderung ist 16 oder 38. 320 oder 500 Grad, das sind deine Anforderungen, die du mir stellen musst, und dann sage ich, das ist deine Maschine.
Ja. Und man braucht einen Arm, um schön nach unten zu ziehen.
Ja.
Das ist alles, um loszulegen. Und ich glaube, danach, dass die Verpackungssachen nochmal zusammenzuräumen, würde durchaus länger brauchen, als die Maschine aufzubauen und loszulegen.
Ja.
Ja, dabei.
Ganz
Als ich
genau. Und das ist auch jetzt, führt dann ein bisschen zu der nächsten Frage. Kann man diese Maschine nicht automatisieren? Ich würde da einen Hydraulikzylinder drauf machen oder einen Pneumatikzylinder, dann ist es doch viel einfacher, dann wären wir auch viel schneller. Auch der hat es dann nicht verstanden, weil wir wollen und können nicht schneller sein. Automatisieren ist gleich ein Sprung von ungefähr 5.000, 6.000 Euro pro Maschine. Und wir reden von 3.000 für die kleine und 7.000 für die große. Da nochmal 5.000 drauf, dann kannst du dir auch eine Boy kaufen oder eine Babyplus. Die ist automatisiert, auch lange am Markt, kann das alles, hat aber nicht diese schnellen Features, die wir als Holymaker haben.
Ja. Also ich sehe das immer mehr, dieser Holy Maker ist von Grund auf so konzipiert und so verbessert. Da gibt es nichts mehr Großartiges, was man da noch dran drehen muss, sondern man hat die Hebelwirkung eh in der Hand und man kann richtig loslegen. Und ich glaube, es ist eher derjenige selbst dran schuld, ob er den Holy Maker richtig innovativ dann für sich selber nutzt oder ob er es nicht
Ja.
macht. Na, das ist so der Knackpunkt dabei. Lass uns mal so einen Vergleich machen. So, sag mal, 5 bis 15 Spritzgussteile mit und ohne Holy Maker, so Zeit und Kosten. Wie sieht es aus, wenn man sich das jetzt so vorstellt? Ich habe jetzt eine Spritzgussmaschine, ich habe den Holy Maker, ich brauche zwischen 5 und 15 Teile. Was muss ich investieren an Zeit und Geld beim einen und beim anderen? Dass man so mal so einen Vergleich sieht.
Ja, also der Prozess fängt ja an mit der Bauteilentwicklung, die muss natürlich schon erledigt sein, die wollen wir jetzt mal in die Kostenrechnung nicht mit einfließen lassen. Wenn wir jetzt aber in die Werkzeugentwicklung gehen, da entstehen ja bereits die ersten Kosten. Das heißt, Werkzeugentwicklung bei uns, wenn wir auf ein 3D-gedrucktes Werkzeug gehen wollen und ein Einkavitäten-Werkstück, also ein Einkavitäten-Formwerkzeug machen, dann ist das so einfach zu generieren, dass man das tatsächlich mit den geringsten Basics vom Werkzeugbau eigentlich machen kann. Entformungsschrägen 2 bis 5%, Einlass 5 mm im Durchmesser, was weiß ich, also diese ganzen Anforderungen an den Werkzeugbau. Daraus macht man eine CAD-Entwicklung oder Zeichnung von der Form, druckt sie und spritzt dann dort ein. Bei der Maschine, ob das jetzt eine Boy ist oder wie auch immer, musst du halt gucken, dass du in den Entformungs- oder in den Stabilitäts- oder Stammform eindrucken kannst, dass das Ding da reinpasst, dann musst du den Anspritzpunkt suchen, dann musst du tausend Sachen schon mal machen, die du beim Holy Maker eigentlich gar nicht mehr brauchst. Auswerfer, lauter so Dinge, auch die Druckbelastung auch bei den kleinen Industriemaschinen ist höher als bei uns. Dadurch haben sie natürlich auch Vorteile, aber in der Vorentwicklung ist das alles noch nicht gebraucht. Das heißt, sagen wir mal, die Formentwicklung, Größenordnung, je nachdem, ob du es selber machst oder rausgibst, zwischen 50 und 500 € bei der industriellen Maschine zwischen 500 und 2000 €. Da geht es nur um die Form. Jetzt hast du die Form. Bei dem außer Haus gegebenen Form musst du dich entweder an einen Dienstleister wenden oder sie auch im Haus drucken. Auch dort größere Form heißt mehr Material für das Druckmaterial, auch ein bisschen teurer ist, aber schlägt also aber nicht sonderlich ins Gewicht. Aber dann fängt es an, Maschine vorbereiten. Wenn es eine große Engel ist oder nur eine große Arburg oder wie auch immer, dann muss die erstmal bereitstehen. Das heißt, die muss frei sein. Möglicherweise haben wir im Augenblick mehr Freizeit für die Maschinen, als uns lieb ist, aber sie muss dennoch frei sein und muss das Material beinhalten, was du benutzt. Und da habe ich vorhin den Spritzkuchen, Ausspritzkuchen genannt. Bei einer großen Maschine hast du leicht mal 50, 60 Kilo Ausspritzkuchen, bis das Ding sauber ist. Bei uns ist es halt 5, 6, 7, 8 Kubikzentimeter, die du in 7 Minuten, also jetzt mal maximal gerechnet, hast du die ganze Maschine so weit sauber, dass du ein verschleppungsfreies neues Material, also verschleppungsfrei das neue Material verarbeiten kannst. Und dann legst du dein Werkzeug drunter und spritzt ein. Das heißt, diese Maschinenstunden sind nicht zu unterschätzen. Und von den Maschinenstunden, was eine große Maschine kostet, weiß ich nicht. Aber das sind bestimmt 1, 2, 300 € plus die Bediener, die dann damit mitspielen können. Denn der Entwickler aus dem Labor oder aus der Dings, der kann so eine Riesenkiste gar nicht bedienen, in der Regel. So, also braucht er seine Mitarbeiter oder geht zum Dienstleister, wie auch immer. Das heißt, du hast hier schon mal einen Kostenblock, der schwer zu quantifizieren ist, aber mit Sicherheit 3 bis 5 Mal höher ist als beim Holy Maker. Abschreibung, das ganze Geraffel. Bei einer 3000 € Maschine brauchst du nichts abschreiben, die ist direkt abgeschrieben. Und ob die dann mal nur 2 Projekte oder 20 Projekte im Jahr macht, macht den Kohl nicht fett. So, also weniger Materialverbrauch, schnellere Verfügbarkeit, weniger Personal, weniger Maschinen oder keine Maschinenstunden von benötigten Maschinen. Dauer bei uns, wenn du das Werkzeug hast, 3 Minuten hast du das erste Werkstück. Im anderen Fall bist du schon mal 4, 5 Stunden, musst du warten und gucken, ob die das alles richtig machen und ob das richtig rauskommt. Und wenn du dann eine Entwicklungsschleife machen musst, naja, dann gut Nacht, dann musst du das Ganze von vorne anfangen. Bei uns auch, aber das dauert halt wieder nur ganz wenig.
Ja. Ich glaube, am Ende des Tages haben beide genügend Teile. Die Frage ist nur, wie viel Aufwand ist dazwischen gelegen?
Genau.
Und der Vorteil ist natürlich, man kann viel schneller reagieren, dass man sagt, okay, das gefällt mir vielleicht noch nicht ganz, was man dadurch produziert hat. Und man ist viel offener dafür, nochmal eine Variante zu machen, weil es nicht viel gekostet hat, weil es schnell funktioniert hat. Man braucht keine Mitarbeiter. Und meistens scheitert es ja auch dran, das kennen wir, glaube ich, alles selber, eine Maschine erstmal zu blockieren, einen Termin zu
Ja.
finden, dahin zu kommen, die richtigen Mitarbeiter zu haben, wie du es gerade gesagt hast, ist ja ein
Ja.
Riesenthema. Wenn wir es jetzt mal so preislich sehen, sagen wir mal so, man hat seinen eigenen MSLA-Drucker jetzt oder Resin-Drucker im Büro, man druckt sich die Form, man hat die ersten Erkenntnisse auch gemacht, man muss die Form kein zweites Mal drucken. Was denkst du, was hat man für Kosten, wenn man 5 bis 10 Bauteile macht mit dem Holy Maker? 400 € maximal?
Naja, also wenn ich mal an dieses relativ dicke Bauteil denke, hier haben wir Materialkosten, keine Entwicklungskosten. Materialkosten für dieses Bauteil von ungefähr 80 Euro. Formlabs, Rigid 10K, kostet 300 € der Liter, wenn man das jetzt mal runterbricht. Ja. Oder so ein kleineres Teil hier, das Umspritzen von Kabelweichen, also auch im Prototypenbereich, das benutzen sehr viele. Das wird vielleicht 15 € kosten. Von Materialkosten. Jetzt kannst du noch Maschinenkosten draufrechnen, hin und her. Das steht alles in unserem White Paper über die Herstellung von 3D-gedruckten Formen. Da ist auch der exakte Kostenvergleich, aber der hinkt natürlich immer. Gehst du zum Dienstleister und musst es machen oder machst es immer in-house, wie auch immer. Aber sagen wir mal Größenordnung. 10 fertige Bauteile kosten dich mit dem Holy Maker vielleicht 200 € und mit dem anderen System vielleicht 2000, also 1 zu 10, wage ich jetzt mal einfach so zu behaupten.
Und das ist schon ein Riesenunterschied, wenn man eh schon wenig Budget auf seiner Kostenstelle hat, um Entwicklungstätigkeit doch zu machen, in der Hinsicht. Nimm uns mal ganz kurz mit, so vom 3D-Modell bis zum gespritzten Teil. Wie läuft das jetzt genau ab mit einem Holy Maker? Du hast jetzt schon, ich sag mal, sehr detailliert schon den Anfangsbereich beschrieben. Man braucht ein CAD-Bauteil, man braucht seine Form. Angenommen, man hat jetzt seine Form, vor einem steht der Holy Maker, es steht ein bisschen Material zur Verfügung. Wie geht derjenige jetzt vor, damit er an seine Bauteile kommt? Was muss der machen, um den Holy Maker richtig zu bedienen?
Also ich möchte nochmal den kritischen Moment der Werkzeugentwicklung weiter beleuchten. Also die Standardanforderungen an ein Spritzgusswerkzeug muss man beherrschen. Man kann nicht einfach das Ding drucken und dann ist gut. Also Wandstärken, Entformungsschrägen, Fließwege, das sind so die entscheidenden Stichworte, die man beachten muss. Ein 25 cm langer Fließweg mit PA6 60% oder 30% gefüllt, kriegt man bei 2 mm nicht durch mit unserem Holy Maker. Also da haben auch die großen Maschinen ihre Schwierigkeiten. Dessen muss man sich bewusst sein. So, dann muss man den Anguss vernünftig gestalten, sowohl hinsichtlich der Positionierung als auch der Dimensionierung. Es gibt ja 10 verschiedene oder 20 verschiedene Angusssysteme, Ringanguss, Trichteranguss, paralleler Anguss, wie auch immer. Das muss der das Werkzeug konstruiert, gewusst haben, sonst kriegt man entweder das Bauteil nicht raus oder du kriegst die Menge nicht in den vorgesehenen Zeitraum durch. Dann ist ganz wichtig, und das wurde jetzt bei einem, hat mir ja jemand ein Werkzeug angeboten, das ich bei dem auf der Messe spritze, der hatte keine Entlüftungsschlitze drin. Wenn du keinen Entlüftungsschlitz drin hast, kann ja die Luft, die du durch die Schmelze im Werkzeug verdrängst, nirgends raus. Das heißt, irgendwann ist der Druck so hoch, dass das Material nicht weiterkommt. Also Entlüftungsschlitze und auch deren Positionierung ganz wichtig. Bei dem Medizintechnikhersteller hatten wir dann beim Prototypenwerkzeug, was die gemacht hatten, bei den 10 Teilen, die wir gespritzt haben, immer den gleichen Fehler. Und dann habe ich gesagt, hier fehlt die Entlüftung. Dann ist er hergegangen, hat mit einer kleinen Feile dann einen Entlüftungsschlitz reingefeilt, nächster Versuch, war der Fehler weg. Also man muss vom Werkzeugbau was verstehen. Und da bin ich nicht der richtige Partner, muss ich zugeben, habe natürlich jetzt eine ganze Menge Erfahrung. Aber Werkzeugbau ist die Voraussetzung für die ganzen Geschichte. Auch Hinterschnitte kann man eben nicht entformen. Das muss man wissen. Beim 3D-Druck hast du da überhaupt keine Probleme mit. Das druckst du, machst entweder eine Stützstruktur, was auch immer. Beim Spritzguss sind die Anforderungen ganz anders. Hinsichtlich der Materialien vielleicht noch ganz kurz. Es gibt eine ganze Reihe von Druckerherstellern, die auch entsprechende Materialien anbieten. Ich möchte hier nur mal die wichtigsten nennen. Das ist zum einen Formlabs, weil der Markt doch sehr stark durchdrungen ist von Formlabs und da man ja im Anschluss an das Drucken der Form sie auch reinigen muss und danach aushärten in einem entsprechenden Ofen. Und das muss alles, sagen wir, materialspezifischer Prozess sein. Da sind die ziemlich weit vorne und können das alles. Natürlich kriegt man bei den anderen Herstellern und bei denen kriegt man eben auch verschiedene Formmaterialien, die eben alle diese Keramikfüllung haben, dass man diesen Ton dann eben erzeugt, beziehungsweise auch die entsprechende Stabilität. Weitere Materialhersteller ist zum Beispiel Altana, die haben ein Material, was wasserlöslich ist. Das kann man das Bauteil frei formen, wenn man so will, im 3D-Druck dort einspritzen, ohne Rücksicht auf Entformungsschrägen, ohne Rücksicht auf die Geometrie. Natürlich, Entlüftungsschlitz und Einspritzpunkt müssen passen. Fließweglänge, Synthes, das gleiche, die haben auch so ein ähnliches Material. 3D-Molds, eben auch ähnlich wie Altana aus Dänemark, das ehemalige Nexa-Material, sehr gutes Material, mit dem arbeitet Holimek in Frankreich sehr gut. Und gerade heute hatte ich ein Telefonat und eine Vereinbarung eines Tests mit Compris-Tech aus Hamburg, die ein neues Material Hochleistung bis 360 Grad entwickelt haben. Die anderen Materialien gehen alle so bis, sagen wir mal, 260, 280 Grad. Aber wenn man da drüber geht, dann gibt es Verformungen, dann hält das Material möglicherweise nicht, das Bauteil wird nicht sauber. Die haben jetzt ein Material entwickelt, das bis 360 Grad geht und das werde ich jetzt ausprobieren. Die entwickeln ein Werkzeug aufgrund unserer Anforderungen oder mit unseren Anforderungen und drucken das und dann probieren wir es aus und dann werde ich das auch, wenn das funktioniert, entsprechend weiter propagieren. So, ein ganz großer Fehler ist die sogenannte Edelstahl-Topfscheibe. Das ist dieses Teil hier. Das ist nichts anderes als eine normale Topfscheibe, aber eben massiv mit
Ja.
einem Innendurchmesser von 5 mm, Außendurchmesser von 14. Das sollte man in jedem von den 3D-gedruckten Werkzeugen vorsehen. Man sieht es vielleicht hier, da ist in der Mitte genau eine Aussparung von etwa 1,5 mm Tiefe und 14,1 mm Durchmesser. Warum ein wenig größer? Weil man die Topfscheibe sonst hinterher, wenn man eingespritzt hat, möglicherweise nicht rauskriegt und dass die dann nicht fest eingespürt ist, sondern eben ein wenig Luft hat. Ist da dieser Ring vorzusehen, also diese Aussparung vorzusehen. Damit erreicht man, dass die heiße Düse sowohl bei der großen als auch bei der kleinen, als auch bei der 500er Maschine nicht direkt aufs Bauteil gehen, auf die Form gehen und somit die Form schädigen könnten. Deswegen haben wir hier so ein bisschen eine Wärmeableitung und Wärmeverteilung und auch Druckverteilung, die eigentlich vorzusehen ist bei 3D-gedruckten Werkzeugen. Ja, was gibt es noch zu erwähnen von den Werkzeugen? Wir sind in 10 Minuten sozusagen einspritzbereit. Wir brauchen, nachdem man das Werkzeug hat, können wir in 10 Minuten, wenn die Maschine warm ist, die ersten Bauteile damit
Ja, also Werkzeug
fertigen.
darunter. Diese Edelstahlhülse drauf, gut ansetzen, Material ist drinnen sozusagen, aufwärmen lassen, dran ziehen, bisschen Nachdruck geben, fertig.
Genau. Vielleicht, das habe ich noch vergessen, die Zuhaltekraft, die benötigt wird, wenn man ein Auf-Zu-Werkzeug hat, also nur ein Zweihälften-Werkzeug, ist schon beachtlich. Also wir haben bei diesem 3D-Werkzeug hier drei Schrauben vorgesehen, die das obere mit dem unteren Teil verbindet. Das sind ganz einfache Schrauben, die unten im unteren Teil wo die Mutter sozusagen vorgesehen ist, dass die da drin ist, dass man da nicht gegenhalten muss, sondern da hält das 3D-gedruckte, die 3D-gedruckte Form gegen. Und oben ist eine Flügelschraube drauf. Aber bei diesem kleinen Werkzeug ist mit mindestens 6 Schrauben vorzusehen. Ein Zugstab im Aluminiumbereich, zeige ich nur mal hier eben, hat 8 Schrauben auf dieser relativ kleinen Länge, weil man sonst leicht zu Überspritzungen kommt und sich das Material an den Verschlussflächen der Form rausdrücken kann, was nicht weiter tragisch ist. Das kann man nachher mit einem kleinen Schaber abschaben, aber ist natürlich nicht gewollt, wenn man insbesondere technisch hochwertige Bauteile anfertigen will. Das heißt, Zuhaltekraft muss hoch sein.
Dann, jetzt haben natürlich viele Hörer auch einen SLA-Drucker und auch in der Entwicklung gehe ich davon aus, oder einen MSLA oder DLP-Drucker. Ich würde es vielleicht mal als Resin-Verfahren jetzt nochmal eher bezeichnen. Du hast mal schon ein paar Punkte gesagt, was sie beachten müssen gerade eben. wenn man jetzt Spritzgussformen für den Holymaker drucken möchte. Was kann denn zusätzlich noch alles schiefgehen? Du hast schon ein paar Punkte gesagt, in dem Fall, aber fällt dir noch irgendwas ein, was schiefgehen kann?
Naja, also grundsätzlich, und da sind wir jetzt wieder bei der Brücke, der das Werkzeug entwickelt und druckt, der muss was vom Spritzguss verstehen. Nicht nur vom Drucken, sondern auch vom Spritzguss. Das ist die Grundvoraussetzung. Und dazu zählen zum Beispiel, wenn Entformungsschrägen nicht berücksichtigt wurden, dann kriegt man das Bauteil nachher nicht raus oder nur zerstört raus aus dem Werkzeug. Man muss natürlich daran denken, dass der Kunststoff, die Mimose der Werkstoffe, eine Schrumpfungseigenschaft hat. Und wenn ich jetzt ein kompliziertes Bauteil habe und sich das auf der Form festschrumpft, dann muss man das irgendwie runterkriegen. Und wenn dann zusätzlich auch noch fehlende Entformungsschrägen in der Form sind, dann kriegt man das dann nicht zerstörungsfrei raus. Oder man hat Hinterschnitte nicht berücksichtigt. Da drückt sich das Material rein. Das ist wie beim Zahnarzt, da kriegt man das Ding nicht raus, wenn da diese Hinterschnitte nicht berücksichtigt sind. Oder zu kleine Angusskanäle. Ist uns jetzt auch passiert, der Angusskanal zu klein. Ich kriege innerhalb der vorgesehenen Zeit, und das sollten weit unter 3 Sekunden sein, die Schmelze nicht in das Bauteil. Warum? Weil die Angussöffnung zu klein ist und man dort schon sehr viel Kraft und Druck verliert, der einem dann nachher fehlt, wenn man in das Bauteil rein will. Und was ich auch schon anspreche, die ungenügenden Entlüftungsschlitze oder nicht richtig positionierten Entlüftungsschlitze. Es kann sein, dass man nicht nur am Ende einen Entlüftungsschlitz braucht, sondern meinetwegen auch an der Seite, dass da keine Luftblase entsteht, sondern die muss halt raus, sonst hat man eine Delle im Werkzeug. FEM-Drucken geht gar nicht, weil die Oberfläche ist viel zu rau. Wir können ja an dem Flaschenöffner, den du gemacht hast, da sieht man sehr deutlich, da haben wir Mikro- und Nanostrukturen, die wir mit dem Holymaker einfach ausfüllen. Das ist also hier vom Reichlicht, ich halte das mal so ein bisschen mit Licht, nee, sieht man nicht. Also das sind Nanostrukturen oder Mikrostrukturen. Die sind 0,2 mm Wandstärke der Waben und 0,3 mm Tiefe. Die füllen wir reproduzierbar und hundertprozentig aus. Das heißt, wenn wir jetzt in der Form, im Farbwerkzeug, diese Raupen haben eines FDM-Druckers, dann geht da auch das Material rein und dann kriegst du es nie wieder raus, ohne die Form kaputt zu machen. Also das sind so die entscheidenden Fehler, die man dabei machen kann.
Du hattest vorhin auch gesagt, ihr habt da ein tolles White Paper, wie man dieses Werkzeug auch gestaltet, schon gut zusammengefasst. Ich glaube, viele, die jetzt genau zuhören, die sagen, ich brauche jetzt dieses Stück Dokument, wenn ich als nächstes darüber nachdenke, mir eine Form zu machen und auch den Holymaker einsetzen möchte. Lass uns mal über ein paar Anwendungen und ein paar Erfolgsgeschichten mit dem Holymaker sprechen. Du hast sicherlich, ich habe vorhin gesehen, du hast ein paar Bauteile gerade auch hochgehalten, hast vielleicht auch ein paar Bauteile noch mehr dabei, aber kannst du mal ein bisschen berichten, wie begeistert die Anwender vom Holymaker sind und andererseits, was die damit schon so gemacht haben?
Ja, also generell ist zu sagen, in der Medizintechnik sind wir sehr stark und natürlich auch im Recycling, aber Medizintechnik begeistert mich immer am meisten, weil dort sind wir wirklich in der Vorentwicklung von Hochleistungsprodukten, insbesondere zum Beispiel Endoskope oder Biopsie-Halbschalenzangen, die ich vorhin vielleicht auch schon erwähnt habe, mit 0,2 mm Wandstärke. Wir sind dort in der Vorentwicklung tätig. Wir können dieses in der Entwicklungsdokumentation eines Bauteils in der Medizintechnik natürlich nicht einsetzen, aber in der Vorentwicklung sind wir ja vollkommen frei. Und da habe ich eben zwei Beispiele aus dem Endoskop-Technik. Die haben jetzt eine zweite Maschine bestellt. Die haben zuerst eine kleine gehabt, weil es die große noch nicht gab, haben jetzt eine zweite Maschine bestellt und haben jetzt zwei Geräte da stehen, also jeder von beiden. Und das ist natürlich, erfüllt dann schon mit Stolz, dass Medizintechnik-Hersteller, also Hightech-Produkte, dieses Gerät tatsächlich sehr intensiv ansetzen. Ein zweiter in Tuttlingen, das war diese Biopsie-Halbschalengeschichte. Die haben drei Materialien, PA6, PA6 mit Glasfaser, 30% und PA12 bei Biopsie-Halbschalen, also die passen so in so eine Hand rein. Die mit 2 mm Wandstärke und relativ hohem Bauteilvolumen. Und die haben sich im Laufe der Projekte pro Projekt von 60.000 Euro, was es vorher auf der Maschine kostet, mit den vorher angewähnten Problemen, nämlich auf Maschine warten, das Werkzeug entsprechend, bla bla bla, haben die sich auf 4.000 € untergearbeitet. Das war ungefähr gleich wie die Kosten für einen 3D-gedruckten Prototyp, also für 3D-gedruckte Prototypen. Aber in den 3D-gedruckten Prototypen, weil es sich dabei um ein funktionelles Muster handelt, wo hinterher dann Achsen eingelegt werden, die eben die Biopsiezange bedienen, die musste dann in Kadavertests auch natürlich ordentlich was aushalten. Das kann man im 3D-Druck nicht mehr machen und der nächste Schritt hätte 60.000 gekostet. So, also haben die ungefähr 57.000 € pro Biopsiezangenhalbschale gespart. In der Entwicklung, der Mensch ist topfglücklich. Also davon kann man
Das kann
mal
ich mir gut
ausgehen.
vorstellen. Das sind auch so
Ja.
Zahlen, wie was du gerade gesagt hast. Gut hast du, also gut, dass du auch den Kontext dabei gegeben hast. Aber das wären so Zahlen, ich glaube, das würden andere gar nicht glauben, weil es so absurd ist,
Nee.
von so viel Geld auf deutlich weniger zu kommen, nur weil man das Werkzeug wechselt und viel innovativer arbeitet, ne? Das ist
Ja.
schon ein Riesenunterschied, wo man am Ende des Tages einfach viel mehr Geld auf dem Konto hat und für bessere Dinge zur Verfügung hat. Und viel schneller agieren kann dabei.
Ja.
Na, das ist wirklich stark, ja.
Ja. Also und dann auch zum Beispiel ein Gartenbau, also Gartenbedarfhersteller, ich will den Namen und darf den Namen natürlich nicht nennen, aber den wird jeder kennen, hat wahrscheinlich jeder in seinem Garten diese Steckverbinder für Schläuche und so ein Kram. Die entwickeln natürlich auch sehr, sehr viel neue Produkte. Das sind so Wasserzähler, das sind die Steckverbinder und die Auslassdüsen für den Schlauch und so, lauter so Dinge, Kupplungen. Und die Dinge müssen natürlich, bevor sie in die Serie gehen, erstmal durch Dauerlauftests. Und bei diesen Dauerlauftests stellt man dann fest, oh, wir haben hier einen Konstruktionsfehler gemacht, das Zahnrad hat die falsche Verzahnung, wir müssen dann ein bisschen eine andere Verzahnung machen, müssen wieder von vorne anfangen. Die machen jetzt mit der kleinen Maschine ihre kleinen Bauteile in 3D gedruckt, legen sie auf die Serie, merzen die Konstruktions- und Materialfehler, die eventuell nicht berücksichtigt worden sind und in der Simulation nicht nachvollzogen werden können, merzen diese aus und erst dann gehen sie den nächsten Schritt. Und die machen, ich schätze mal, in der Woche bestimmt ein neues Produkt, also ein neues Bauteil. So, jetzt kann man
Krass.
sich ausrechnen, was bringt denen das? Oder wie ist das monetär zu bewerten? Wir haben eine ganze Reihe von Haushaltsgeräteherstellern, die zum Beispiel Waschmaschinen, also Spülmaschinen herstellen. Da sind ja immer diese Rollen, ist ja immer so ein bisschen kritischer Punkt, oder auch ganz viele andere Kunststoffteile an diesen Geräten. Dann viele OEM-Hersteller, viele nicht. Da muss ich jetzt ein bisschen reduzieren. Also wir haben zwei OEMs, also sprich Autohersteller, die das in der Entwicklung nutzen. Medizintechnik hatte ich noch vergessen, ein ganz großer Hersteller, aber gut, den brauchen wir jetzt nicht nennen. Und was mich auch besonders gefreut hat, war ein Profi Do-it-yourself-Maschinenhersteller, auch ein sehr großes Unternehmen. Machen immer eine gewisse Anzahl an Mustermaschinen, wenn sie eine neue Maschine, zum Beispiel einen Presslufthammer oder eine Bohrmaschine oder was auch immer, entwickeln. Dann geben sie 50 Prototypen oder Serienmaschinen dem Hersteller, bevor sie mit der in die Serie geben, und hatten das bisher innen drin immer die Kabelkanäle mit Heißpistole verklebt. Nun macht der Händler natürlich, wenn er die Maschine kriegt, erstmal auf und sagt, guck, wie sieht das Ding da drin aus, damit er weiß, welche Ersatzteile, wie auch immer, und ruft dann an bei dem Entwicklungsleiter, sagt, hören Sie mal, Sie können doch hier nicht mit einer Heißpistole verkleben. Nee, nee, in der Serie wird es nachher anders und das wird dann viel besser und so. Okay, und der hat jetzt eben TPU umspritzt, also seine Kabelkanäle oder Kabelbäume, die er da in der Maschine hat, oder Bäumchen, mit so einem TPU umspritzt. Hier ist zum Beispiel das Beispiel einer Kabelweiche, nicht von dem Hersteller. Da ist dann integriert der Knickschutz, die Zugentlastung, das ganze Ding in einem 3D-gedruckten Bauteil. Das sieht so einfach, in der 3D-gedruckten Form, die ist so einfach, die kostet, wie gesagt, 15 €. So, aber die generelle Aussage von allen und wirklich interessanten und ja, weltbekannten Unternehmen ist eigentlich, dass die Kreativität und die Innovationskapazität der Entwicklungsabteilung enorm, enorm und sprunghaft zugenommen hat, weil der Entwickler eben das selber machen kann. Er braucht niemanden dazu. Er kann es tatsächlich selber machen, die ersten zwei, drei, vier Entwicklungsschleifen selber fahren und dann zum Chef gehen. Oder wenn er selber Chef ist, sagen, okay, damit gehe ich jetzt in den nächsten Step, der kostet dann mehr, aber das kann ich machen.
Ja, richtig stark, richtig stark. Jetzt frage ich mich natürlich noch, was hast du noch alles auf deinem Tisch rumliegen? Jedes Mal zauberst du irgendein neues Bauteil raus. Was liegt da sonst noch so rum, was du gerne in die Kamera noch halten darfst?
Ja, vielleicht, also die Kabelweiche habe ich gezeigt, das Umspritzen von Elektronik. Da gibt es ja auch Materialien für das Spritzmaterial, das mit 160, 140 Grad gespritzt werden kann. Das ist natürlich ideal, wenn die Elektronik drin sehr empfindlich ist. Also auch das ist ein Kunde, der hat einen Holimaker, hat sich dafür ein Werkzeug gedruckt, spritzt das da ein und verkauft dieses Ding für 18, 19 Euro. Materialkosten streben gegen null. Die Elektronik in der Masse auch ganz easy. Bauteil, vielleicht noch dieses Teil, das war das, was wir vorhin gesehen haben, dieses größere Werkzeug. Das ist die untere Halbschale einer elektronischen Fernbedienung. Besteht aus drei Elementen, dem Unterteil, dem Oberteil und den Knöpfchen, die man dann eben auch in einem anderen Material, nämlich TPU in dem Fall, spritzen kann. Kundenmaterial direkt in der Farbe, in der Qualität. Interessant ist vielleicht noch die Geschichte mit dem 3D gedruckten Opfermaterial zu zeigen. Dieses hier ist ein Ventilator oder ein Schaufelrad, das man im 3D-Druck herstellen könnte. Aber da das ja eben auch ein funktionelles Bauteil sein soll und sein wird, fliegt dann das möglicherweise bei hohen Drehzahlen auseinander. Und wenn man genau hinschaut, ist hier drin noch ein Gewinde und hier hinten sind noch irgendwelche Zeichen eingelegt. So, das geschieht folgendermaßen: Man druckt sich die Opferform, spritzt dort ein. Dort, wo das Gewinde hin soll, ist eine Schraube vorgesehen. Die dreht man nachher raus und hat das Gewinde im Bauteil. Schmeißt es ins warme Wasser und nach 10 Minuten, und tatsächlich, das haben wir auf der Messe mit Meusburger ausprobiert, guck mal, 10 Minuten kannst du diese Opferform so runterpopeln und hast das fertige Bauteil.
Das ist stark.
Auch Mikrospritzguss, das ist auch so ein Bauteil, das ist nicht ganz voll geworden. Warum? Weil ich nur zwei Bauteile hatte und die nicht gleich zerschießen wollte. Du hast ja nur einen Schuss bei jedem Bauteil, wenn du einmal drin bist. Und damit man beim ersten Mal nicht gleich das Ding spaltet, so ein kleines Mikroteil habe ich eben vorsichtig eingedrückt. Okay, beim zweiten war es voll. Das ist ein sehr kompliziertes Bauteil, wie man vielleicht erahnen kann, mit mehreren also Umlenkungen und solche Sachen. Ja, das wäre es eigentlich. Naja, das wäre es noch. Man könnte zum Beispiel, was auch eine sehr große Anwendung ist in Unternehmen, die auch auf so Fachkräftemessen oder Hausmessen unterwegs sind, gibt es ein Unternehmen, das ist die Firma Ritz, die machen große Wasserverbinder in 2 Meter Durchmesser, Wasserrohrverbinder, also könnten wir gar nicht. Aber die haben gesagt, okay, in der Ausbildungsabteilung haben sie die Auszubildenden mal eben eine Pflanztöpfchenform entwickeln lassen. Das kann jeder Entwickler aus dem Stegreif sozusagen. Die gehen damit mit einem riesen Elan auf die Messen oder auf die Ausstellungsmessen und such auf die Ausbildungsmessen und suchen da neue Kollegen oder Kolleginnen mit ihrem eigenen Projekt. Und solche Projekte macht man im 3D-Druck aufs Warten. Da hat man eine Idee, die Ausbildungs- oder der Abteilungsleiter oder Ausbildungsleiter hat eine Idee, sagt, Freunde, wenn wir das machen, ob das jetzt so ein Karabinerhaken ist oder ein Kreisel oder ein Flaschenöffner oder was auch immer, da sind der Ideen keine Grenzen gesetzt. Und die Kosten für die Herstellung eines solchen Werkzeuges sind verschwindend gering. Die Auszubildenden haben ihren Spaß sowohl bei der Ausbildung als auch dann in der Präsentation dieser Projekte. Moore-Elektronik, die waren mit so einem Projekt mit dem Holimaker auf der Green Island zum Beispiel. Da ist so ein Kunststoff-Dings-Projekt international und haben da, ich weiß nicht, ob sie den Preis gewonnen haben oder nicht, die waren jedenfalls alle glücklich und happy. Ist so ein zweiter Bereich des Einsatzes der Holimaker, oft auch in beiden, im gleichen Unternehmen, in beiden Bereichen eingesetzt.
Ich habe noch dieses schöne rote Material hier auf dem Tisch liegen. Hast du das auch in dem Fall?
Ja, also das haben wir allerdings nicht im 3D gedruckten Werkzeug gemacht, sondern das ist ein transparentes Werkzeug, was eine Plexiglasscheibe vorne hat. Und da sieht man den Einspritzvorgang. Sehr gut. Und das haben wir auf der letzten Messe gemacht. Das ist ein normales Treppenwerkzeug, also für haptische Beurteilung von Materialien. Und das haben wir, weil wir das zur Verfügung gestellt bekommen habt, aus einem roten TPU gemacht. Und da das jetzt keiner so unbedingt haben wollte, habe ich gesagt, was machen wir jetzt damit? Wegschmeißen ist ja nicht nachhaltig. Und habe dann einfach gesagt, guck mal, wenn wir da ein Stab drumherum spitzen oder dran spritzen, dann haben wir ein kleines Fliegenklätschle oder ein Deichschaber. Dann können wir damit
Teigschaberle.
Deichschaberle. Und da entwickeln wir jetzt für diesen, und ich kann, das ist ja einfach ein Röhrchen, was ich da mal drauf gesteckt habe, das ist der Anspritzkanal oder Anspritzpunkt. Und den umspritzen wir dann mit einem anderen Material, einem TPU. Und dann hat man dadurch eben einen Teigschaber. So hat das bekommt. Und dieses Ding entwickeln wir gerade den Stab der Fliegenklatsche entwickeln wir gerade als 3D gedrucktes Formwerkzeug und spritzen das dann in einem PP recycelt und wie auch immer. Und dann hat man eben eine Funktion plötzlich dieses Bauteils, was vorher eigentlich keine Funktion hatte. Jetzt hat es dann eine. Und ich habe heute schon einmal eingesetzt, weil die Mucken kommen jetzt hier langsam.
Okay, am Muggelglätschle, wenn man das auf Schwäbisch so sagen darf.
Muggelglätschle.
Ja, ich geh mal über zur nächsten Frage, und zwar, die hast du vorhin auch schon ein Stück weit beantwortet. Man merkt auch richtig, wie du mit den Entwicklern dort auch zugange bist. Was verändert denn der Holy Maker jetzt so im Mindset von so einer Entwicklungsabteilung, gerade bei Leuten, die bisher immer nur eine große Maschine hatten? Du hast schon einige Punkte gesagt, vielleicht kannst du da noch eine kurze Antwort darauf geben.
Naja, also das Mindset ist schlicht und einfach, dass sie auf niemanden mehr in Anführungsstrichen Rücksicht nehmen müssen, sondern ihre Idee selbst in kürzester Zeit umsetzen und präsentieren können. Das ist eigentlich das Mindset, was die meisten auch mir dann dokumentieren. Wir sind wahnsinnig schnell in der Entwicklung und die Ideen, die überpurzeln sich, sodass der Holy Maker, wenn sie nur einen haben, manchmal tatsächlich der Engpass ist. Also Engpass in Anführungsstrichen. Das ist eigentlich das entscheidende Mindset, dass man plötzlich Ideen ohne Rücksicht auf Dienstleister, die einem da irgendwie zuarbeiten müssen oder auf Maschinenstunden, die da irgendwo nicht verfügbar sind, dass man da nicht Rücksicht nehmen muss. Und wir reden von Investitionen, wenn wir mal den normalen Anycubic-Drucker nehmen, da sind wir, glaube ich, mit einem Tausender dabei. Der kann das, die ganzen Formmaterialien auch bis zu einem großen Teil verarbeiten. Und der Holy Maker, der kleine mit 3.000 Euro, das ist eine Investition, das ist eine Kreditkarteninvestition. Und damit kann man Entwicklung von mehreren Hunderttausend, wie wir vorhin gesagt haben, bei fünf, sechs Projekten einsparen, Entwicklungskosten einsparen und viel schneller und viel weiterkommen. Das ist eigentlich das Mindset, was mich am meisten beeindruckt.
Wenn wir schon bei Kreditkarteninvestitionen sind, dann sind wir schon fast am Ende von der Podcast-Folge, wenn man das so sagen kann. Ich glaube, das beantwortet auch ganz klar die Frage, derjenige, der jetzt im Podcast mitgehört hat, dass er sich fragt, so, brauchen wir denn einen Holy Maker und woran erkenne ich das Ganze, dass ich einen brauche? Wann lohnt sich das? Das ist ja immer die Frage, die man sich stellt. Ich glaube, da waren heute richtig viele Punkte dabei, wo man sich selber erkannt hat und hoffentlich auch ertappt hat, dass man viel Geld in Entwicklungsprojekte reinpackt bei einer großen Maschine und es geht einfach viel schneller und einfacher. Und der 3D-Drucker kommt auch noch zum Einsatz. Dann schlägt man mit dem Muggerglätschle, wenn man das so sagen kann, drei Fliegen mit einer Klappe, 3D-Druck, Spritzguss und dann auch noch in dem Fall eine Einsparung in Form von Zeit und Geld und eine Steigerung der Innovation. Ich glaube, es gibt noch den einen oder anderen Hörer, der sich jetzt fragt, ja, wo finde ich denn jetzt dieses White Paper, um genau zu wissen, wie mache ich denn jetzt das sozusagen meine Form? Welches Resin nehme ich, damit das Ganze funktioniert? Wie muss ich meinen Anguss machen? Das stellst du uns dann im Nachgang in den Shownotes entsprechend ja zur Verfügung. Ja, ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt. Die meisten kennen sich im 3D-Druck aus, aber das ganze Thema Spritzguss, das ist noch etwas, wo man sich noch einlesen muss. Und ich glaube, das sind manche auch ziemlich flink dann im Endeffekt drin. Ja. Dann sage ich auf jeden Fall, Udo, vielen lieben Dank für dein Wissen, für die ganzen Informationen, für den tollen Einblick. Wir verlinken alles in den Shownotes, dein LinkedIn-Profil, du machst tolle LinkedIn-Postings, das sollte man dir auf jeden Fall folgen, wenn man die neuesten Informationen immer haben möchte, auf welcher Messe du bist, wo man dich besuchen kann, was es abseits dieses Flaschenöffners noch im Endeffekt auf der Messe dann selber noch zu spritzen gibt, manuell. Danke. Und ich glaube, jetzt haben wir fast jedem diese Denkblockade auch genommen, was dieser manuelle Spritzguss auch wirklich kann und dass es jetzt absolut keine Ausreden mehr dafür gibt.
Ja, also ich danke dir für dieses Schlusswort. Ich möchte mich auch bei den möglichen Zuhörern bedanken und hoffe, dass Fragen größtenteils beantwortet sind und Denkblockaden möglicherweise gelöst worden sind. Die sind nicht so groß, die Denkblockaden. Man muss nur von beiden Seiten was verstehen und aufeinander zugehen. Und da hilft einem diese Brücke Holymaker doch sehr.
Ja.
Vielen, vielen Dank dir und den Zuhörern.
Ja, sehr gerne und dann bis zur nächsten Podcast-Folge.